Walter Benjamin, Philosoph, Literaturkritiker, Übersetzer, Marxist. Als linker Schriftsteller und Jude auf der Flucht vor dem Nationalsozialismus stirbt er im September 1940 im nordspanischen Grenzort Portbou. Mit seinem Œuvre prägt Walter Benjamin bis heute die wissenschaftliche Auseinandersetzung in den Bereichen Kulturgeschichte und Philosophie. Im September 2015 jährt sich der Todestag von Walter Benjamin zum 75. Mal. Anlass zu unserer Sendereihe hier im Forum PH 88,4. Nachdem wir im ersten Teil uns mit Benjamins Kindheit und Jugend und seinem Privatleben beschäftigten, richten wir heute den Blick auf Walter Benjamins geschichtsphilosophische und gesellschaftspolitische Theorien.
Benjamins Theorien und Gedankenwelt.
Ist Walter Benjamin ein Vertreter der kritischen Theorie? Ja, aber auch nicht völlig. Politisch steht Walter Benjamin der kritischen Theorie oder auch Frankfurter Schule der 1930er und 1940er Jahre nahe. Im Mittelpunkt dieser marxistischen Denkrichtung steht die wissenschaftliche Analyse der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft und ihrer Herrschaftsmechanismen. Vielfach wird Benjamin als Vertreter und Außenseiter der kritischen Theorie bezeichnet. Der Literaturwissenschaftler und Leiter des Walter-Benjamin-Archivs in Berlin, Professor Dr. Erdmut Witzisler.
Vertreter und Außenseiter der kritischen Theorie, das ist schon eine ziemlich brauchbare Beschreibung. Er gehört in einem weitesten Sinn zu einem Kreis von Leuten, wie die eben hauptsächlich dem Frankfurter Institut für Sozialforschung angehören, also Adorno, Horkheimer, Pollock, auch andere, die da noch drumherum sind, Erich Fromm oder Günther Anders fallen mir ein, in der Überzeugung, dass die Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse etwas ist, was in den einzelnen Arbeiten zu reflektieren ist. Das ist ein, wenn Sie so wollen, materialistischer Ansatz, das ist aber auch ein marxistischer Ansatz. Da sind die sich Ende der 20er Jahre sehr einig. Also das ist ein Bruch mit dem, was vorher Geistesgeschichte, bürgerliche Wissenschaft bedeutet. Da kommen die zusammen. Der zweite Punkt ist das Ineinandergreifen von Disziplinen. Da ist Benjamin ganz bei den klassischen Vertretern der kritischen Theorie, die eben Soziologie und Philosophie und Politik, bei Benjamin kommt Literatur und Kunst dazu, bei einigen anderen, bei Adorno kommt Musik dazu. Also dieses sich nicht auf eine Disziplin beschränken und das programmatisch zu tun.
Religion und Revolution.
Aus marxistischer Sicht verstellt Religiosität und Glaube den klaren Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse. Für Marx ist Religion das Opium des Volkes. Nicht so für Benjamin. Er vereint religiös-politischen Messianismus mit revolutionären Vorstellungen für die Gegenwart. Eine inhaltliche Kontroverse, die sich durch Benjamins gesamtes Leben zieht, nicht zuletzt auch als permanente Auseinandersetzung im Rahmen seiner engen Freundschaft mit dem jüdischen Gelehrten Gershom Scholem. Dazu Erdmut Witzisler.
Er hat ein entschiedenes Interesse an mystischen Traditionen. Er hat diese ausgeprägte Affinität zum Messianischen. Und diese beiden Dinge haben in der klassischen kritischen Theorie nicht ihren Platz, jedenfalls nicht in der Mitte. Und insofern sind das die Dinge, wo man sagen könnte, Benjamin ist auch Außenseiter.
Benjamin warnt davor, die Inhaber der Macht zu unterschätzen. Die Herrschenden wollen ihre Position festhalten mit Blut, Polizei, mit List, zum Beispiel Mode, mit Zauber, Prunk.
Interesse am Kommunismus.
Benjamin interessiert sich schon sehr früh für die Idee des Kommunismus, analysiert die Entwicklung nach der russischen Oktoberrevolution 1917, reist zu seiner Geliebten und Arbeitspartnerin Asja Lazis 1926-27 nach Moskau und reflektiert kritisch das entstehende sozialistische Einparteiensystem.
Benjamin hat schon, bevor er Asja Lazis 1924 auf Capri kennengelernt hat, sich erklärtermaßen für kommunistische Politik und für kommunistisches Schrifttum interessiert. Scholem berichtet, dass er die Zeitschrift Internationale bei Benjamin gesehen hat und das Ende der 10er Jahre, also da war noch lange nicht Asja Lazis am Horizont. Er hat Marx gelesen, die Schrift zur Judenfrage sehr früh und das wissen wir von I.M. Lange Anfang der 20er Jahre diskutieren die in Heidelberg über diese Schrift zur Judenfrage. Und Asser Latsis hat einfach was in ihm ausgelöst, und zwar in der Kombination von Politik und Liebesbeziehung, was ihn auf eine bestimmte Weise vielleicht radikalisiert hat, offen gemacht hat. Er hat mit ihr zum ersten Mal eine lebendige Vertreterin der russischen Revolution kennengelernt. Und wenn man sich dann in so eine verliebt, dann interessiert man sich eben auch für das, wofür die lebt. Zum ersten Mal wird seine Beziehung zum Kommunismus mit der Beziehung zu Asser Latsis schwierig, als er 26, 27 an der Jahreswende in Moskau ist. Da sieht er, dass der Kommunismus als Idee für ihn nach wie vor mehr als plausibel bleibt, aber er sieht die Praxis und ihm wird, glaube ich, ein bisschen Angst. Er sieht auch die Erstarrung, er sieht, dass da vieles nur noch hohle Phrase geworden ist, und er sieht die Anfänge der Stalinisierung. Und da geht es ganz bunt hin und her. Er sagt, man muss in die Partei eintreten, und gleichzeitig weiß er, dass Eintritt in die Partei der Verlust der Freiheit bedeutet. Also er sieht das sehr kühl und denkt trotzdem darüber nach, etwa so nach dem Motto, es könnte auch sein, dass es richtig ist, seine Freiheit zu verlieren, weil es für eine richtige Sache ist.
Der Klassenkampf, der einem Historiker, der an Marx geschult ist, immer vor Augen steht, ist ein Kampf um die rohen und materiellen Dinge, ohne die es keine feinen und spirituellen gibt. Trotzdem sind diese letzteren im Klassenkampf anders zugegen, denn als die Vorstellung einer Beute, die an die Sieger fällt. Sie sind als Zuversicht, als Mut, als Humor, als List, als Unentwegtheit in diesem Kampf lebendig, und sie wirken in die Ferne der Zeit zurück.
So Walter Benjamin über den Begriff der Geschichte.
Geschichtsphilosophische Studien.
Als zentral im Werk von Walter Benjamin gelten seine geschichtsphilosophischen Studien der 1930er Jahre, die unter dem Titel Pariser Passagen durchaus als grundlegende Kritik an der auch heute noch herrschenden Geschichtsschreibung betrachtet werden dürfen. Erdmut Witzisler beschreibt drei zentrale Punkte in Benjamins Geschichtsphilosophie.
Geschichtsschreibung ist stets interessengeleitet.
Wir sehen immer nur das, was wir im Moment brauchen. Es gibt eine Verabredung zwischen uns heute hier und bestimmten geschichtlichen Momenten. Das ist interessengeleitet, und das bejaht er auch, insofern als er sagt, es gibt historische Augenblicke, die tauchen, er verwendet das Wort blitzhaft, die tauchen blitzhaft vor uns auf und erweisen ihre Aktualität.
Geschichtsschreibung ist stets Geschichtsschreibung der Herrschenden.
Daneben ist das wesentliche Moment, dass er die Geschichte als eine von Herrschenden geschriebene ansieht. Er sagt, die Geschichte der Unterdrückten ist nicht geschrieben, weil die keine Geschichtsschreiber haben, weil da für die Unterdrückten, die leben so, dass sie ihr Elend nicht aufschreiben können. Die haben genug damit zu tun, dem Elend zu widerstehen. Und Geschichte ist immer eine Geschichte von Herrschenden, und das muss man mit Misstrauen ansehen, sagt Benjamin. Auch das, was im Triumphzug der Herrschenden mitgeführt wird, das ist alles eine Beute, und man muss bei allem, was die Geschichte an vermeintlich objektiven Zusammenhängen mitteilt, muss man kritisch hingucken.
Geschichte ist eine Abfolge von Katastrophen, Revolutionen, der Griff zur Notbremse.
Und dann kommt als vielleicht drittes Moment die Beobachtung, dass Geschichte eine Abfolge von Katastrophen ist. Und dass es vielleicht nicht darum geht, das fortschreiten zu lassen, sondern diesen Prozess zu unterbrechen. Also dieses Bild von dem Zug, von der Menschheit, die in einem Zug sitzt. Und der Zug ist die Revolution. Und so ist es landläufig, die Lokomotive der Revolution. Das ist ja eine Formulierung, die es bei Marx schon gibt. Und Benjamin sagt, vielleicht ist es ganz anders. Vielleicht ist die Revolution der Griff des in diesem Zuge sitzenden Menschengeschlechtes nach der Notbremse. Also die Unterbrechung des Geschichtsverlaufs, der Bruch mit der Folge von Katastrophen. Das ist für ihn ein revolutionärer Gedanke.
Sie hörten den zweiten Beitrag unserer Reihe zu Walter Benjamin anlässlich dessen 75. Todestags. Wir danken an dieser Stelle Heike Demmel, Erlangen und Andreas Klug, Freiburg. Von ihnen stammen die Texte und Interviews, die wir verwenden durften. Im dritten Teil unserer Sendereihe beschäftigen wir uns in einer der nächsten Sendungen mit Walter Benjamins Kunst- und Medientheorie.